Ich lese uns den Text, der der Predigt zugrunde liegt. Andreas bat mich, euch diesen vorzulesen, bevor er dann mit der Predigt und den Berichten beginnt. Aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Die Heilung des Gelähmten oder auch bekannt der Gichtbrüchige. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Was bildet er sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Andreas, wünsche dir gesegneten Dienst. Jesus in dir, du wirst sie den Wort finden. Gesegnet.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich möchte der Gemeindeleitung für die Einladung danken. Es ist immer ein Privileg, in einer Gemeinde zu sein, die sich für die Mission interessiert, für die Arbeit, die wir außerhalb der Schweiz tun. Jesus hat uns beauftragt, hinzugehen zu allen Völkern, zu allen Nationen. Und SAM Global hat sich das auf die Fahne geschrieben. Wir wollen das tun, wir wollen nicht aufhören, Gottes Güte und die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben, bis das alle Völker davon erfahren haben. Das ist unser Wunsch. Vielleicht, bevor ich in die Predigt mit dem Missionsbericht komme und zum Thema gemeinsam stärker sprechen werde, möchte ich euch meine Familie vorstellen. Ich habe hier kein Bild. Technik, kann ich da das Bild noch haben? Also muss ich da nur anschalten? Es leuchtet weiß. Das ist meine Familie. Ruth hat uns schon vorgestellt, drei Jungs, da ist noch ein Mädchen dabei, die kommen jetzt so langsam. Von dem her, ja, das ist auch, ist das neueste Familienbild, das wir haben, etwa vor einem Monat in unseren gemeinsamen Ferien, die wir noch erleben durften. Wie gesagt, wir waren selber 10 Jahre im Tschad im Einsatz. Wir haben den Leuten mit der Kirche gemeinsam geholfen, zum Beispiel Sonnenofen zu bauen. Ich habe Schreiner ausgebildet, die wiederum Schreiner ausbilden, zum Lernen, wie sie diese Solarkocher bauen können und dann ohne Holz und ohne Kohle ihr tägliches Essen kochen können. Und Irene hat den Frauen dann gezeigt, wie sie damit kochen können, und so haben wir gemeinsam die letzten 5 Jahre zumindest im Tschad diese Arbeit gemacht. Ja, ein paar Worte zur SAM. SAM Global heißen wir heute. Serve and Multiply, dienen und multiplizieren. Ist das schon mehr als 130 Jahre alt, Begonnen hat die Arbeit in China 1889, dann hat er sich ausgeweitet auf Japan, später Angola. Dann kam der Krieg in Angola und wir hatten viele Missionare. Und man hat sich überlegt, was machen wir mit diesen portugiesischsprachigen Missionaren? Dann ist man nach Brasilien gegangen. Später kam die Einladung von Guinea, wir sollen doch kommen und auch dort Lepra-Arbeit machen. Das hat sich herumgesprochen und die Frau des Präsidenten hat SAM Global oder damals noch eben SAM eingeladen, nach Guinea zu kommen. Und seit 2011 sind wir auch in anderen Ländern, seit der Integration von Vision Afrika, das war eine andere Gesellschaft, die im Tschad, im Kamerun und in Burkina gearbeitet hat. Und so sind wir seit 2011 auch in weiteren Ländern. Wir arbeiten in verschiedenen Gebieten. Ich sehe das auch hinten dann noch auf diesem Plakat, das ich mitgenommen habe. Wir arbeiten vor allem in der Grund- und in der Berufsbildung. Wir arbeiten in der medizinischen Arbeit. Wir haben Projekte in der theologischen Ausbildung. Wir unterstützen Bibelschulen, haben aber auch eine relativ neue Arbeit in der Jüngerschaftsbewegung unter muslimischen nicht erreichten Völkern und dann einen ganzen Bereich, von dem werde ich heute sprechen, deshalb ist der da grün, Verbesserung der Lebensgrundlagen, da geht es um landwirtschaftliche Arbeiten, um Brunnenbau, aber auch zum Beispiel, ihr werdet es dann sehen, Arbeit unter Witwen, Arbeit unter Studenten etc. Und nicht zuletzt auch die Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz, wenn ich heute hier bin, dann arbeite ich in diesem Bereich, es geht darum, auch den Menschen zu zeigen, wie nötig diese Arbeit ist und natürlich auch Unterstützung zu finden im Gebet, in der Mitarbeit oder auch finanziell. Ja, unsere Vision heißt, wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe erleben. So sagt man das heute. Früher hätte man gesagt, wir wollen evangelisieren, aber das sagt man ja nicht mehr. Aber wir wollen doch, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und seine frohe Botschaft erfahren und idealerweise natürlich ihn auch einladen. Wir wollen das tun durch unsere Arbeit, wir sagen dem Bildung und Praxis und wir wollen auch, dass die Leute das wieder weitergeben können. Ihr habt es gehört in unserem Namen, Serve and Multiply. Die Multiplikation ist eigentlich damit gemeint, wir wollen, dass Menschen etwas lernen und sich dann in andere investieren. Der Slogan mit Bildung Leben verändern fasst das so ein bisschen zusammen. Wir wollen Menschen ausbilden, ausrüsten, unterstützen und damit ihr Leben verändert wird, aber dass auch sie dazu beitragen, dass andere Leben verändert werden. Hier noch eine kurze Übersicht. Ich weiß nicht, wer da all die afrikanischen Länder kennt oder auch die asiatischen. Ich habe unten die Namen noch aufgeschrieben. Wie gesagt, wir werden heute vor allem über Burkina Faso und Kamerun sprechen. Burkina Faso ist da dieser kleine Punkt und Kamerun ist da hier auf dieser Seite. Tschad ist übrigens hier in der Mitte, das Herz von Afrika. Das ist da, wo wir gemeinsam als Familie gedient haben. Genau, ich glaube, so viel mal zu unserer Arbeit. Natürlich, wenn es euch interessiert, mal mit uns einen Einsatz zu machen, dann seid ihr herzlich willkommen. Wir haben viele Bedürfnisse. Fast alle Berufe können wir irgendwo sinnvoll einsetzen in einem dieser Länder. Sei das für ein paar Monate, 3 bis 12 Monate, oder wir haben hier sogar 1 bis 12 Monate geschrieben, oder sogar, wir haben gesagt, Langzeit ab 2 Jahren. Wenn ihr jetzt 1,5 Jahre kommen könnt, finden wir auch eine Lösung. Auch wenn es hier eigentlich nur bis 24. Es ist alles sauber. Ja. Genau, aber jetzt zu unserem Thema, gemeinsam stärker. Danke Ruth für die Lesung dieser Geschichte. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte dieses Gelähmten. Ein Gelähmter wird mirakulös wieder gesund. Und ich möchte euch, bevor ich da ganz einsteige, erklären oder erzählen, wie wir das erleben. Wunder, denkt man, das gab es zu Zeiten von Jesus oder vielleicht noch zu Zeiten von der Apostelgeschichte, nicht? Da lesen wir so Wunder. Ich habe etwas diese Woche gehört ziemlich nahe miterlebt. Das hätte ich in meinen Träumen eigentlich nie gedacht. Wir haben nämlich im Tschad eine Jüngerschaftsschulung gemacht. Da geht es darum, dass wir Christen helfen, die Muslime besser zu verstehen. damit sie mit Muslimen eine Beziehung aufbauen können und ihnen dann auf ganz natürliche Weise Gottes frohe Botschaft weitergeben. Und da ist eine Lektion, heißt, wir müssen mit der Kraft Gottes rechnen, mit der Dynamis dieser übernatürlichen Kraft, die kommt. Und wir sagen den Leuten, betet für die Kranken, weil wenn der Heilige Geist Kranke heilt, dann macht das etwas in ihnen und das macht sie hungrig und sie wollen mehr wissen. Und dann gibt es immer noch dieser kleine Satz, der heißt, Jesus sagt, heilt die Kranken und lasst die Toten auferstehen. Und da ist bei unserer Schulung dann immer so ein bisschen Vorsicht. Ja, gibt es das noch? Also wir haben das noch nie erlebt, aber Jesus sagt, wir sollen es tun. Also ermutigen wir die Leute, für die Toten zu beten. Natürlich nicht für den 95-Jährigen, der gegangen ist. Aber wenn irgendwo ein Kind stirbt, dann sagt Jesus, und wir sollen für die Toten beten. Und einer unserer Mitarbeitenden im Chat, der eben schon zweimal diese Ausbildung gemacht hat, der hatte eine Familie, eine muslimische Familie, die hat sich für Jesus entschieden. Er ist jede Woche zu ihnen gegangen, hat mit ihnen die Bibel gelesen und am Donnerstagmorgen rufen die an und sagen, Mahamat, unser Mädchen ist an Malaria gestorben, sie lebt nicht mehr. Und Mahamat ist zu dieser Familie gefahren mit seinem Motorrad und seinen Freunden und er hat die Leute aus dem Zimmer von diesem Mädchen rausgeschickt und hat für das Mädchen gebetet und er sagt, sie hat zu husten begonnen, sie hat etwas ausgespuckt und dann hat sie die Augen geöffnet und sie hat wieder gelebt. Und da wollen wir Gott wirklich die Ehre geben. Es geschehen heute noch Wunder. Ich hätte euch auch x Heilungen erzählen können. Das ist das, was mich diese Woche wirklich berührt hat. Ich hätte nie gedacht, dass in unserem Umfeld das noch geschieht. Mahamat, muss ich sagen, er ist ein Krankenpfleger. Er hat gesagt, ich habe zuerst das Herz, den Herzschlag gesucht, nichts gefunden. Ich habe versucht, ihre Atmung zu hören, ich habe nichts gehört. Das Mädchen war wirklich tot. Es waren schon ungefähr 30 Leute aus der Nachbarschaft da, die alle geschrien haben. Wirklich so ein bisschen biblische Zeit. Also wir glauben heute noch, dass Gott Wunder tut und das ermutigt uns, dran zu bleiben. Diese Frau hier ist nicht tot. Diese Frau ist putzmunter. Kennt sie jemand? Ist ein bisschen gut verkleidet. Kennt sie jemand? Sie heißt Romy Schneider. Du kennst sie, Ruth. Sie und ihre Kollegen, da ihr seht sie, das sind alles Leute, die haben eine physische Einschränkung. Romy seht ihr da im Rollstuhl auf der linken Seite. Daneben ist der Aaron, er hat einen gelähmten Arm, er ist der Neffe von meiner Frau. Und die fahren alle Weltcup mit dem Snowboard. Sie waren an den Olympischen Winterspielen, also an den Olympischen Paralympics. Sie haben alle eine Einschränkung, aber meine Frage ist, sind Sie wirklich gelähmt? Sind Sie wirklich so eingeschränkt, wenn Sie so Snowboard fahren können? Oder was macht es eigentlich aus, dass jemand lahm ist, wie dieser Gelähmte, der da in seinem Zimmer liegt, vielleicht jeden Tag einfach denselben Ausschnitt aus seinem Fenster sieht? Vielleicht kommt einmal am Tag jemand, bringt ihm ein bisschen Wasser oder etwas zu essen. Wir wissen es nicht, wie es ihm geht. Aber er hat eine aussichtslose Situation. Was ist das bei uns? Was lähmt dich? Was lähmt uns? Aktuell die Neuigkeiten, immer wieder dieser Kriegsgeschehen auf der ganzen Welt. Ist das etwas, das uns paralysiert, das uns lähmt? Vielleicht ist es eine Diagnose irgendeiner Krankheit, die dich zurückbindet, die dich entmutigt. Vielleicht sind es unerfüllte Wünsche, die du hast in deinem Leben und merkst, ich bin nicht frei, ich kann nicht wie alle anderen mit toller Energie in meinen Alltag gehen. Das lähmt mich. Du hast vielleicht konfliktuöse Beziehungen. In unseren Ländern merken wir, häufig ist es die Armut, auch in der Schweiz gibt es das, aber ich denke, in unseren Einsatzländern ist das natürlich etwas, das sehr viele Menschen betrifft. Leute, die eine schlechte Bildung genossen haben oder gar keine Ausbildung genossen haben, nie gelernt haben, selber zu reflektieren, selber etwas zu hinterfragen, etwas zu verstehen. Wirtschaftliche Aussichtslosigkeiten in Ländern, wo die Korruption herrscht, Ländern, wo keine florierende Wirtschaft ist, wo auch Arbeit kaum bezahlt wird. Das sind alles Sachen, die Menschen lähmen. Ich habe beim darüber nachdenken gemerkt, dass es solche Lähmungen gibt, das sind Kopfsachen. Eben wie zum Beispiel der Krieg, von dem wir hören. Wir hören das jeden Tag und in unserem Kopf paralysiert das uns. Das bremst uns irgendwo aus. Das geschieht da oben, weil wir es immer wieder hören. Wenn wir von der Armut in unseren Ländern reden, dann ist das nicht etwas da oben, das ist schon im Herz. Seit Kindesbeinen sind die Leute arm und sie haben nie genug. Schon seit Kind gehen sie hungrig ins Bett, sie können vielleicht nicht zur Schule, sie müssen jeden Tag aufs Feld oder mit den Ziegen gehen oder was auch immer. Das ist etwas, das ist, wie ich sage, eine geistliche Armut. Wenn das schon von klein auf einfach in der Kultur ist, eine Armutskultur. Vielleicht hast du das in deiner Familie auch erlebt. Du bist nie wertgeschätzt worden. Du hast diese abschätzige Kultur in dir. Das ist etwas, das da unten ist. Das ist nicht etwas, das wirklich jeden Tag genährt wird, aber das ist etwas, das du in dir hast, seit Kindesbeinen. Und ich denke, in beiden Fällen ist immer Satan der versucht, uns zu lähmen, uns zurückzubinden. Er ist der Durcheinanderbringen, er ist der Angstmacher, er ist ein Lügner, er will Lüge in unsere Leben, in unsere Gedanken und in unsere Herzen sein. Dieser Mann war ganz physisch krank, das ist klar. Er hat eine physische, sichtbare Lähmung und auch er ist hoffnungslos. Jetzt noch das Blatt. Ich möchte euch mitnehmen, meine Frage ist, was ist deine Lähmung? Ich glaube, das ist rübergekommen. Überlegst dir, hast du irgendwo etwas, das dich zurückbindet, das dich nicht frei arbeiten, frei leben lässt, das dir Angst macht, das dich eben irgendwie immer wieder das schwarze Zimmer sehen lässt, die Unmöglichkeit, die Hilflosigkeit in dir. Das kommt nochmal dasselbe, ja? Ich möchte euch mitnehmen in den Kamerun. Ich habe euch gesagt, wir gehen nach Afrika. In Kamerun, ganz im extremen Norden von Kamerun, dort herrscht seit 2014 eigentlich Unsicherheit. Das sind diese Boko Haram, diese islamischen Rebellen, die das Leben in dieser Region unsicher machen. Ich höre eigentlich wöchentlich von Überfällen auf Dörfer, auf Fahrzeuge, auf Menschen, auf Kirchen. Es ist wirklich, dass die Gesetzlosigkeit herrscht im Extrem Nord, besonders an der Grenze gegen Nigeria. Dort kommen die her, sie kommen ins Land, verwüsten und gehen dann auch wieder. Meistens nehmen sie Wertsachen mit, sie nehmen Esswaren mit, sie nehmen Tiere mit, sie nehmen Motorräder mit, Autos gibt es keine. Und manchmal nehmen sie auch junge Männer oder junge Frauen mit. Und häufig werden dann auch Menschen umgebracht, einfach um Verwüstung zu hinterlassen. Und entsprechend gibt es viele Witwen dort in dieser Region. Und seit etwa 2 Jahren arbeiten wir unter diesen Witwen, indem wir sie in 12er-Gruppen zusammenführen und dann gemeinsam ihnen lernen, wie sie die Bibel lesen können. Sie machen gemeinsam Spargruppen, sie legen jedes Mal ein bisschen Geld zusammen und sie leihen sich Geld. Sie werden auch betreut, um ihre Traumas aufzuarbeiten, etc. Heute sind über 500 Witwen in solchen 12er-Gruppen zusammen. Aber was ist ihre Situation? Die Witwen, erst einmal denken sie, und das wird ihnen auch so gesagt, euer Mann hat wahrscheinlich gesündigt in seinem Leben, deshalb hat Gott ihn zu sich geholt. Das wird bei den Christen wie auch bei den Muslimen so gesagt. Also jemand muss ja schuld sein für dieses Problem. Vielleicht war es sogar du die Schuldige, dass dein Mann getötet wurde. Ein weiteres Problem dieser Frauen ist, dass ihnen häufig die Kinder weggenommen werden, weil die Familie des Vaters kommt dann und sagt, du kannst ja nicht mehr zu den Kindern schauen, wir nehmen die jetzt zu uns. Sie werden stigmatisiert, Frauen kriegen keine Unterstützung. häufig auch in den Kirchen, auch in der Gesellschaft, werden sie schlecht angesehen, weil die verheirateten Frauen, die sehen dann in diesen Witwen die Konkurrenz. Weil ihr Mann könnte ja diese Witwe als Zweitfrau nehmen. Das wäre ja eine gute Tat in der Gesellschaft, oder den armen Frauen zu helfen, indem sie wieder in eine Ehe hineinkommen. Aber gleichzeitig sind sie Konkurrenz zu den bereits bestehenden Ehen. Aber mehrere Frauen zu haben, ist in dieser Kultur eigentlich eher gang und gäbe als die Ausnahme. Natürlich nicht unter den Christen, aber unter den Muslimen sehr wohl. Frauen werden auch häufig belästigt, vergewaltigt, die Witwen, weil sie so als quasi freie Frauen gelten. Sie haben ja auch keinen Schutz durch ihre Familien oder durch ihre Männer. Ja, was ist die Lähmung dieser Frauen? Sie fühlen sich von Gott verlassen. Sie sind allein, sie sind minderwertig. Sie haben irgendwo auch ihre Traumas. Sie sind blockiert durch das, was sie erlebt haben. Nicht selten haben sie gesehen, wie ihr Mann vor ihren Augen umgebracht wurde. Sie sind nicht verstanden und fühlen sich schuldig. Schuldig eben, weil sie denken, vielleicht ist wegen mir mein Mann umgebracht worden. Sie fühlen sich schuldig, weil sie ihren Kindern nicht die Jugend geben können, die sie gerne möchten. Sie haben wenig Hoffnung, wenig Zukunftsaussichten. Und für sehr viele ist das auch ein wirtschaftlicher Rückfall. Nicht selten sind es auch reiche Frauen, die dann plötzlich in die Armut fallen. Die waren vorher angesehene Frauen. Eine der Hauptleiterinnen, sie war eine Pastorenfrau. Die Pastoren sind sehr hoch angesehen. Und dann plötzlich ist sie nur noch die Witwe des Ex-Pastors. Da ist sie plötzlich niemand mehr. Also sie verlieren Status, sie verlieren Ansehen. Das sind die gelähmten Frauen in Kamerun, die gelähmten Witwen im Sinn von hilflos und ohne Aussicht auf Verbesserung. Ich möchte euch noch in ein anderes Land mitnehmen, Burkina Faso. Auch dort herrscht die ähnliche Situation. Von Mali her kommen die Al-Qaida, von Nigeria her kommen auch die Boko Haram. Eigentlich das ganze Land ist heute so unsicher, dass ich es nicht mehr bereisen darf. Meine einzige Reise geht nur noch nach Ouagadougou in die Hauptstadt und unsere Projektpartner kommen dann, um mich dort zu sehen. Aber ich kann nicht mehr ins Landesinnere, um zu sehen, was für Arbeit sie dort machen, weil es einfach zu gefährlich wäre. Ja, und viele Leute fliehen dann von den ländlichen Gebieten in die städtischen Gebiete, weil dort herrscht noch etwas Sicherheit. Die Armee konzentriert sich natürlich auf die Ballungszentren. Die Armee sichert die Städte ab. Und deshalb gibt es mittlerweile rund um Ouagadougou, rund um die Hauptstadt, sehr viele so Flüchtlingscamps oder Orte, wo sich die intern Vertriebenen, wie sie sich nennen, ansammeln. Von 24 Millionen Menschen in Burkina sind rund 2,4 Millionen auf der Flucht, also ziemlich genau 10%. Jeder Zehnte ist auf der Flucht, ist nicht mehr bei sich zu Hause und muss irgendwo untergebracht werden. Sie verlassen häufig in aller Eile ihre Dörfer, sie bringen weder Tiere noch Möbel noch irgendetwas mit, sie kommen ohne etwas in diesen Camps oder in diesen Dörfern an, wo sie untergebracht werden. Viele sind traumatisiert. Was für mich sehr speziell ist, jetzt nach 5 Jahren immer noch zu sehen, die Hoffnung, die in diesen Leuten steckt. Sie denken immer noch, vielleicht wird morgen unser Dorf befreit und wir können morgen wieder zurück oder zumindest nächstes Jahr. Deshalb, ihr seht da diese Hütten, das sind da so mehr Stroh und Plastik oder Blachenhäuser da, die sie machen. Alles sehr, fast wie eine Zeltstadt. Weil sie nicht davon ausgehen, da sich niederzulassen, sondern sie sind da wirklich nur auf der Durchreise und hoffen auf möglichst rasche Rückkehr. Was dazu kommt, ist, dass in Burkina es Goldvorkommen gibt und die jungen Männer gehen fast alle in diese Goldminen. Also die Leute, die wirklich arbeiten könnten und der Familie helfen, die sind dann weit weg und hoffen auf das schnelle, große Geld, was natürlich nicht der Fall ist, aber sie überlassen eigentlich den Frauen und den Alten und den Kindern. Das überlassen sie sich selbst. Und ja, suchen sich irgendwo zu bereichern an eben diesen Goldreserven. Ja, diese Vertriebenen, auch sie fühlen sich irgendwo eingeschränkt, sind hoffnungslos, sie haben all ihr Eigentum verloren. Häufig auch reiche Leute, ich habe einen Dorfchef gesehen, er konnte noch sein Fernsehen mitbringen, aber er hatte die Antenne auf dem Dach stehen lassen, deswegen konnte er fast nichts empfangen. Aber das war lustig, in dieser Zelle, in diesem Strohunterstand war dann dieser Fernseher, um zu zeigen, ich habe Status, ich bin dann übrigens der Dorfchef. Aber er war genauso mausarm wie alle anderen eigentlich auch. Sie haben ihr Eigentum verloren, sie haben häufig nur eine kleine Portion Land, auf der sie irgendetwas anbauen können. Und sie wissen nicht, wie lange sie da bleiben dürfen, bis sie vielleicht wieder weiterziehen müssen. Das ist die Situation der intern Vertriebenen in Burkina Faso. Gehen wir zurück zu unserem gelähmten Freunden. Er liegt auf seiner Matte und eines Tages kommen seine vier Freunde und sagen, komm, wir haben eine Idee für dich. Lieg auf diese Matte, wir tragen dich zu Jesus. Und sie tragen ihn zu Jesus. Unglücklicherweise sind schon so viele Leute da, dass kein Weg zu diesem Jesus führt, außer aufs Dach. Sie reißen das Dach auf. Zum Glück ist einer Dachdecker oder Zimmermann, der weiß, wie das funktioniert. Sie reißen das Dach auf und sie lassen ihren Freunden direkt vor die Füße von Jesus runter. Und dann kommt die ganze Geschichte mit der Sündenvergebung. Ich gehe heute nicht darauf ein. Wir könnten eine ganze Predigt darüber machen. Es ist nicht wahr, ob Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben oder nicht. Was mich heute interessiert, ist, dass Jesus sagt, oder als der Schreiber sagt, als Jesus den Glauben dieser vier Freunde sah, hat er den Mann geheilt. Also er hat den Glauben der vier Freunde gesehen. Nicht der Kranke hatte den Glauben, sondern die vier Freunde, die hatten den Glauben. Die haben die Initiative ergriffen. Die wollten um alles in der Welt diesen Gelähmten zu Jesus bringen. Und das ist das, was mich besonders angesprochen hat an der Geschichte. Der Lahme, der braucht Freunde, die nicht nur agieren, sondern auch Glauben haben. Sie reißen das Dach auf und sie bringen den Gelähmten zu Jesus. Sie wissen, wir können einiges tun, wenn auch nicht alles. Jesus muss das Wunder tun, aber die Freunde, die haben auch einen großen Teil an diesem Wunder eigentlich beigetragen. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt zwei Aussagen gefunden, die ich auch interessant gefunden habe. Die eine ist, wer das Gute zu verhindern scheint, meint es nicht zwingend böse. Die Leute, die ums Haus standen, da, diese ganze Crowd, diese Ansammlung von Menschen, die wollten ja einfach auch nur Jesus sehen. Die wollten ja nicht extra dem Lahmen den Zugang verwehren. Also eigentlich haben sie schienen zu verhindern, dass der Lahme zu Jesus kommt, aber sie haben es nicht böse gemeint. Und so ist es auch bei uns. Viele Leute um uns herum meinen es nicht böse mit uns, aber sie sind jetzt auch nicht unbedingt die, die förderlich sind, damit wir aus unserer Gelähmtheit rauskommen. Und dann gibt es das Zweite. Jemand hat eine Predigt zu diesem Text überschrieben mit heilsamer Dachschaden. Das habe ich sehr schön gefunden, oder? Jemand musste dieses Dach beschädigen, damit die Heilung in diese ganze Geschichte reinkommt. Es braucht einen heilsamen Dachschaden. Und ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich die Frage, die wir beantworten wollen. Gibt es jemanden in unserem Leben? Ja, hast du jemanden, der für dich glaubt, oder hast du jemanden, der die Erlaubnis hat, bei dir einen Dachschaden zu erzeugen, damit du den Zugang zu Jesus hast und auch den Blick nach oben frei wird? So diese zwei Aspekte. Jemand, der bei dir in dein Leben reingreifen kann und sagen, hey, lass uns mal dieses Dach da ein bisschen demolieren, damit du näher zu Jesus kommst und dieses Dach sich über dir öffnet. Ja, diese Freunde, sie haben deine Not gesehen, sie kennen den Ausweg, sie glauben für dich, sie lassen sich nicht von ihrem Plan abbringen. Und eben, sie kennen auch ihre Grenzen. Sie wissen, das Wunder können wir nicht selber tun. Jesus muss das tun. Ja, und auch unsere Freunde, kommt nochmal dieselbe, auch unsere Witwen brauchen Freunde. Diese Witwen im Kamerun, auch sie brauchen jemanden, der ihnen das Dach aufreißt. Eine lebensverändernde Freundschaft. Und so versuchen wir als Projektpartner, sie gegenseitig in Kontakt zu bringen, eben in diesen 12er-Gruppen. Damit sie merken, ah, Gott meint es gut mit mir. Für viele ist es das erste Mal, dass sich jemand wirklich für sie interessiert. Der Austausch untereinander ist so hilfreich. Auch zu merken, wir sind gemeinsam stark, wenn sie Geld zusammenlegen und sich dann gegenseitig Kredite geben können, dann merken sie, aha, das ist unser gemeinsames Geld, das ist nicht irgendwie von außen. Was dann das Projekt macht, ist Ende Jahr, kommen die Frauen und legen Rechenschaft ab. Sie sagen, wir haben 100 Franken zusammengespart in diesem Jahr. Sie müssen da schön Buch führen. Und dann sagt das Projekt, gut, ihr seid kreditwürdig für 100 Franken, wir geben euch auch 100 Franken. Und somit verdoppelt sich eigentlich ihr Vermögen oder das Geld, das sie brauchen können, um zu wirtschaften, um mit einer kleinen Arbeit zu starten. Und klar, Ende Jahr müssen sie die 100 Franken wieder zurückzahlen, aber sie haben ein größeres Volumen, mit dem sie arbeiten können. Und dann nach dem ersten Jahr schon haben sie gesagt, ja, wir gehen auch gemeinsam auf den Markt, wir verkaufen unsere Erdnüsse. Lieber gemeinsam, weil wenn wir eine große Menge haben, kriegen wir den besseren Preis am Markt. Und sie haben gemerkt, da gibt es ein paar Händler, die wollen uns übers Ohr hauen. Helft uns doch zumindest lesen und schreiben zu lernen, damit wir diese Verträge, die wir da unterzeichnen, auch verstehen. Und so ist dann Alphabetisierungskurse entstanden. Andere haben gesagt, wir wollen lernen, besser zu handeln. Wir haben ihnen geholfen, oder es ist dann ein kamerunischer Spezialist, konnten wir mobilisieren, der ihnen hilft, Businesspläne zu schmeiden. Die sind natürlich nicht so komplex wie unsere, aber trotzdem überlegen, wie viele Ziegen kann ich mir leisten, damit ich die auch noch impfen kann und ernähren, damit die dann wirklich auch überleben und mir junge Ziegen bringen, damit ich dann die Jungen vielleicht verkaufen kann oder ja, einfach eine kleine Zucht aufbauen kann. Und so werden die Frauen auch in Business-Aktivitäten unterrichtet, je nach Gruppen. Die einen machen lieber Landwirtschaft, die anderen machen Kleintierzucht, die dritten machen mehr Handelsarbeiten. Und jede Gruppe kriegt die Unterstützung, die sie am besten gebrauchen kann. Das sind die Freunde, die kommen und ihnen helfen, das Dach aufzureißen. Hier ein paar Bilder, links die Alphabetisierung, rechts Businesspläne, die da manchmal fast mehr gezeichnet als geschrieben werden, nicht wahr, auf großen Plakaten. Aber es sind ihre Ideen, es sind ihre Projekte. Ihr seht auch die grüne Kasse da. Das Geld wird sehr strikt verwaltet. Pro Kasse gibt es 3 Schlösser mit 3 Schlüsseln. Eines ist die Gruppenleiterin, einer ist die Buchhalterin und eine dritte ist einfach noch, damit nicht die 2 Leiterinnen sich zusammentun können, ist dann noch eine dritte da, die auch noch immer dabei sein muss, wenn die Kasse geöffnet wird. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, das ist eine der Gruppen, die ich vor gut einem Jahr besuchen durfte. Es strahlen nicht alle. Ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat mich auch ein bisschen betrübt gemacht, als ich in dieser Gruppe war. Da diese Frau da zum Beispiel, ich sehe das vielleicht nicht so gut. Die hat einfach nur, du hast gemerkt, die ist nicht frei, die ist nicht fröhlich. Die war auch noch nicht so lange in der Gruppe, die war ziemlich neu dabei. Und man hat gemerkt, die hat noch nicht diese Freiheit empfangen, wie einige andere, die da schon strahlen und wirklich neue Hoffnung geschöpft haben. Aber das finde ich auch gerade das Schöne daran, dass eben die einen sind schon einen Schritt weiter und die helfen jenen, die vielleicht erst neu Witwe geworden sind und erst neu zur Gruppe dazugestoßen sind. Ja, was sagen diese Frauen? Ihr habt uns nicht vergessen, wir fühlen uns geehrt. Wir haben uns satt essen können, das ist während der Schulungen. Wenn wir eine Schulung anbieten, da gibt es Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das haben die Frauen fast nie. Wenn die zweimal essen am Tag, haben sie schon viel gegessen. Viele essen nur einmal. Und sie sagen, wir haben uns satt essen können. Das war für sie schon ein Highlight. Eine Woche lang nicht selber zu kochen und dann erst recht noch dreimal am Tag zu essen. Das ist schon fast Paradies für sie. Ja, ich weiß, dass ich meinem Täter vergeben muss. Da ist auch die ganze Traumabewältigung dahinter. Sie müssen lernen zu vergeben. Und wie können wir vergeben, wenn nicht Jesus uns zuerst vergeben hat? Wenn du erlebt hast, wie jemand deinen Partner einfach kaltblütig umgebracht hat. Das sind wirklich lange Prozeduren häufig, und aber auch sehr befreiende Prozeduren. Und das kann nur Jesus. Da merken die Freunde oder wir Freunde, wir können auch nicht alles. Da braucht es Jesus. Jesus muss ins Spiel kommen. Ups, habe ich alles gesagt? Noch nicht ganz. Ich fühle mich wie eine Königin. Man hat mir die Füße gewaschen. Das ist auch etwas, dass die Frauen sich gegenseitig oder unsere Leiterinnen häufig sogar den Frauen die Füße waschen. In Nigeria kriegen sie noch einen Ring an den Finger. Die Partnerorganisation, mit der wir das machen, die kommen aus Bern, die heißen Rings of Hope, Hoffnungsringe. Aber in Kamerun haben wir gesagt, dürfen sie diese Ringe nicht verteilen, weil eine Witwe, die einen Ring trägt, die zeigt quasi, ich bin eine freie Frau, also eine Prostituierte. Also so einen Schmuck zu tragen, ist eher ungünstig. Deshalb haben wir gesagt, Füße waschen, okay, Ringe verteilen besser nicht. Ich glaube, jetzt kriegen sie manchmal eine Halskette oder so, das scheint ein bisschen weniger kritisch zu sein. Je nach Ort auch und je nach Ethnie, wo wir da arbeiten, ist das unterschiedlich. Ja, viele Frauen lernen Jesus kennen oder neu kennen. Viele waren schon Christinnen, aber haben wir nicht begriffen, ganz begriffen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie finden eine Familie. In Burkina Faso, bei diesen vertriebenen Leuten, sieht es ein bisschen ähnlich aus. Wir schulen sie in agroökologischen Maßnahmen. Das heißt, wenn sie schon nur ein kleines Stück Feld haben oder einen kleinen Garten, dann soll der zumindest gut produzieren. Und deshalb lernen wir sie, mit Kompost umzugehen, das Wasser gut zu verwalten, die Gärten einzuzäunen, das eben gesagt zu mulchen, das heißt Stroh auszulegen oder Blätter, damit das Wasser nicht verdunstet. Es gibt da verschiedene, ihr lest es da, Bodenverbesserungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Wassermanagement, Werkzeuge gibt es für die einen oder für die anderen. Wir wollen, so gut wir können, ihnen helfen, ihre Ernte zu optimieren. Sie werden regelmäßig begleitet, damit eben zum Beispiel Schädlinge rechtzeitig erkannt werden. Wir haben auch schon geholfen, Speicher zu renovieren, damit die Leute ihre Saat besser lagern können. Das sind dann mehr die Einheimischen. Und wir fördern auch Kooperationen, Gruppierungen, damit sie gemeinsam zum Beispiel einen größeren Garten anlegen können oder gemeinsam am Markt auftreten. Und ihr merkt jetzt zum Beispiel die Speicher, das sind jetzt nicht mehr die Speicher für die Vertriebenen, weil die haben ja gar kein Land, wo sollen die einen Speicher bauen? Das sind dann die Leute, wir sagen ihnen die Gastgeber, jene, die diese vertriebenen Leute aufgenommen haben und ihnen ein Stück Land zur Verfügung gestellt haben. So wollen wir auch die Gastgeber ermutigen, weil sie geben ja ihr Land, einen Teil ihres Landes weg, deshalb können wir ihnen auch helfen, ihre Speicher zu verbessern. Und so haben wir auch eine ganzheitliche Verbesserung der Situation. Hier sieht man links eine Gruppe, fast nur Frauen. Ihr merkt es, die Männer sind viel eben auf den Goldfeldern. Sie machen da so einen Flüssigdünger, einen biologischen. Auf der rechten Seite ist einer der Kursleiter, der da regelmäßig die Leute besucht in ihren Gärten. Mit seinem Block, da schreibt er auf, wer was, wie viel gemacht hat. Oder eben versuchen auch rechtzeitig Schädlinge zu entdecken, damit die behandelt werden können. Links seht ihr die Vorbereitung eines Feldes nach der Säumethode. Noch in der Trockenzeit werden Löcher gegraben und in jedes Loch kommt dann, bevor der erste Regen kommt, kommt ein Becher Kompost. Also die können nicht einfach kübelweise Kompost in ihre Felder bringen, sondern das wird sehr präzise. Da, wo dann die Saat reingelegt wird, da kommt ein bisschen gute Erde hin. Weil die Biomasse ist sehr, sehr dünn gesät. Kompost ist sehr, sehr wertvoll. Sie kriegen auch regelmäßig Hühnermist zum Beispiel vom Projekt, weil sie einfach fast keine Biomasse haben. Ich glaube, ich habe noch ein Bild davon. Ja, hier seht ihr das. Dieser Mann hat ein bisschen Werkzeug gekriegt und zwei Säcke Hühnermist, um seinen Kompost so richtig zu boosten. Ne? Und die Frauen nebenan ebenso. Ja, und was sagen die Leute, wenn wir sie besuchen? Ihr habt uns nicht vergessen, wir fühlen uns geehrt. Ach, ich bin wieder bei den Witwen. Ne? Doch, wir haben genug zu essen und wir können sogar noch etwas weiter verkaufen. Aber eben, wie gesagt, viele haben Mühe, genügend Kompost zu haben. Da helfen wir auch so gut wir können, oder besser gesagt, unsere Partnerorganisation vor Ort. Einige haben ein Gelände gekauft, wo sie Garten machen. Und eine Gruppe konnte sogar schon zurück in ihr Dorf. Und das ist natürlich dann das Schönste, wenn sie mit dem Know-how, das sie haben, zurück können und dann im großen Stil auf ihren Feldern diese agroökologischen Maßnahmen umsetzen und auch zu Hause, wo sie früher war, ihre Ernte verbessern. Ja, meine Frage an dich, wo erkennst du dich im Moment? Bist du eher ein Gelähmter oder eine Gelähmte, die Hilfe braucht, die Hoffnung braucht, die Angst hat und Trost braucht? Oder bist du eher der sagt, mir geht es gut, möge der Herr mir zeigen, wer meine Hilfe braucht. Ich kann als Freund oder Freundin dienen. Wir tragen gemeinsam diese Person auf dieser Wegstrecke, die schwierig ist. Wir bringen sie auch zu Jesus, weil wir genau wissen, wir können nicht alles tun. In welcher Rolle bist du aktuell? Wo siehst du Gelähmte um dich herum? Wie kannst du deinen Glauben einsetzen, damit Jesus sagt, weil ich deinen Glauben gesehen habe, werde ich dieser Person wieder auf die Beine helfen. Das mein Bericht, mein Missionsbericht aus Burkina Faso und Kamerun, und gleichzeitig hoffe ich, dass jedes von euch etwas mitgenommen hat aus diesen Berichten. Wir haben hinten einen Tisch mit verschiedenen Flyern, zum Beispiel zu diesem Agro-Projekt in Burkina. Ich habe Einzahlungsscheine für Agro- und Witwenprojekt. Wir haben aber auch unsere Quartalszeitschriften, zwei davon da hinten, damit ihr ein bisschen seht, was Sam Global sonst noch tut, wenn es euch interessiert. Und ich habe eine Liste aufgelegt. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, wir sollten euch Gemeinden mehr aufrufen zu beten, weil das genauso eine Arbeit ist, die eben auch Lahme tragen ist, wenn ihr für diese Leute betet. Wir haben einmal das Freitagsmail, das ist ein Mail, das kommt immer am Freitag, eine A4-Seite mit Gebetsanliegen, wo ihr konkret für aktuelle Gebetsanliegen beten dürft. Und wir haben so ein Heft, das kommt viermal im Jahr, viermal drei Monate, da ist für jeden Tag ein Gebetsanliegen drin, das heißt Gebetsbrief. Also Gebetsmail einmal in der Woche, Gebetsbrief eigentlich täglich, aber in einem Heft, das viermal im Jahr kommt. Ihr dürft das gerne bestellen, ich habe eine Bestellliste da hinten. Oder wenn euch irgendein Projekt jetzt speziell angesprochen hat und ihr sagt, doch über diese Arbeit in Burkina Faso möchte ich regelmäßig informiert werden, oder über diese Witwenarbeit möchte ich regelmäßig informiert sein, dann gibt es auch Newsletter, die kommen zweimal im Jahr per Post, ein A4-Blatt oder vielleicht auch zwei. Schicken wir euch gerne zu, wenn euch das interessiert. Vielleicht kennt ihr andere Projekte, vielleicht seid ihr mit Leuten von SAM Global schon unterwegs. Wir haben fast zu jedem Projekt einen Newsletter, der zwei, dreimal im Jahr erscheint. So könnt ihr gut up to date bleiben. Ihr könnt das da hinten auch bestellen auf diesem Formular. Oder mir sagen, oder Irene sagen, wir schreiben das auch für euch auf. Das wär's. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich bete noch, Ruth, ist das okay? Ich bete noch mit uns und dann überlasse ich wieder Ruth das Zepter. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du uns nicht im Stich lässt. Danke, dass du uns zusammenführst und dass du uns auch zusammenrufst. Wir müssen nicht alleine die Welt retten, Herr, sondern wir können das als Teams machen, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu zehnt, zu hundert. Ja, als SAM Global hast du uns berufen, zu gehen, aber auch zu glauben, weil wir können einiges bewegen, aber du, Jesus, du bist der, der das Wunder tut. Du bist der, der die Herzen verändert. Du bist der, der Trauer wegschickt und Freude schenkt. Du bist der, der Freiheit in die Herzen bringt. Nur deine Liebe führt auch Witwen dazu, dass sie vergeben können, dass sie in eine neue Freiheit reinkommen. Nur deine Gnade, Herr, schenkt, dass auch vertriebene Leute eine gute Ernte haben können, auch wenn sie viel dazu tun können. Deine Gnade ist es, die Frucht bringt. Und wir bitten dich, Herr, sei denen gnädig, die irgendwo eine solche Lähmung haben. Und das sind fast alle von uns. Herr, zeige uns, wo wir diese Lähmung haben, damit wir sie angehen können, damit wir, wenn nötig, Hilfe holen können, damit wir in eine neue Freiheit kommen, damit wir aufstehen können, unsere Matte packen und gehen und dann selbst zu solchen Friedenspersonen werden, die anderen helfen. Ich danke dir, Jesus, für diese Viva-Kirche hier. Ich bitte dich, jedes Einzelne zu segnen. Ja, und mit jedem, ja, dass jedes auch verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen kann. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Amen.